Okay, dann herzlich willkommen allen, die neu dazugekommen sind. Ich glaube, jeder, der hier mal als an der TU Chemnitz zumindest als Erstsemesterstudent versucht hat, keine Ahnung, den Nutzerservice des Rechenzentrums zu finden oder die Vorlesungsräume, gerade auch in der Strana, weiß, dass das Thema ziemlich relevant für uns ist. Und ja, also spricht heute Thomas Greichen zum Thema Indoor Campus Finder auf Basis von OpenStreetMap.
Ja, vielen Dank. Hört man mich gut? Okay, also dann geht's los. Hallo, ich möchte mal kurz hier was vorstellen zum Thema Indoor Campus Finder auf Basis von OpenStreetMap. Vielleicht nochmal anschließend an die Einführung hier. Es geht halt letztendlich darum, wie können wir uns besser orientieren im Innenraum, der Universität oder im allgemeinen Inneren von Gebäuden. Und dazu habe ich gleich mal hier auf der Titelfolie so ein Screenshot dieser Applikation gezeigt. Also man sieht hier unten das neue Hörsaalgebäude, worin wir gerade hier die Linux-Tage haben. Und auf der anderen Seite, also in dieser Richtung, das Bürogebäude Weinholzbau. Und letztendlich soll es ja darum gehen, welche Dienste können wir damit verknüpfen und wie können wir letztendlich die bestehenden Werkzeuge von OpenStreetMap und auch die bestehenden Daten von OpenStreetMap dafür einsetzen. Okay, also da zunächst zur Motivation, also wie sind wir eigentlich überhaupt dazu gekommen, so eine Applikation zu entwickeln. Danach, für alle, die noch nicht so vertraut sind mit dem OpenStreetMap-Projekt, gebe ich nochmal eine kurze Einführung. Was steckt da eigentlich dahinter? Wie kann man selbst zum Mapper werden? Wie kann man selbst Karten kartografieren, Geodaten erheben und dann natürlich der Community zur Verfügung stellen? Und dann in den letzten zwei Punkten gehe ich zunächst auf unseren Ansatz zur Innenraumkartografierung ein. Was muss man dazu machen? Wie kann man das auch selbst mal kartografieren? Und dann abschließend im letzten Teil halt die Umsetzung des Campusfinders, welche Software wir dafür genutzt haben, wie wir das erweitert hatten und dann, wie wir letztendlich zum Resultat gekommen sind. Also zunächst zur Motivation. Also natürlich war es natürlich so, dass wir nicht am Anfang gesagt haben, wir bauen jetzt hier einen Campusfinder, sondern wir waren im Rahmen eines Forschungsprojekts damit beschäftigt, für Elektrofahrzeuge eine nahtlose Innen- und Außenraumnavigation bis zu einer Ladestation zu realisieren. Und das hat uns letztendlich dazu geführt, einfach mal zu recherchieren, was gibt es denn eigentlich schon alles auf dem Markt und was kann man dafür sinnvoll einsetzen. Und da kommt man dann letztendlich, wie man es schon im Titel sieht, zum OpenStreetMap. Ich habe jetzt mal noch hier so einen kleinen Screenshot mitgebracht. Ich hoffe, das kann jeder auch im letzten Teil sehen. Das ist hier in Chemnitz in der Tiefgarage unter der Oper. Da sieht man halt hier so ein Elektrofahrzeug, das hat man umgerüstet. Hier ist so ein Android-Tablet, da läuft die Applikation drauf und hier sieht man es halt angedeutet, ist halt so eine Innenraumkarte der Tiefgarage sichtbar. Wir sind da im ersten Untergeschoss und über die USB-Schnittstelle haben wir letztendlich von einer Partnerfirma aus Chemnitz ein Indoor-Lokalisierungssystem angebunden, das uns eine Position auch im Innenraum von Gebäude liefern können. Ja, was haben wir dafür alles gebraucht für diese Elektromobilitätsapplikation? Natürlich, wir brauchten Karten. Also am besten schon bestehende Karten im Außenraum. Und wir müssen irgendwie zusehen, dass wir halt Innenraumkarten selbst erstellen können. Also die bestehenden Anbieter hatten natürlich noch nichts von dieser Tiefgarage, also mussten wir irgendwie selbst Karten erheben und Karten einbinden. Sinnvoll ist es natürlich dann auch für so ein Fahrzeug, dass man nahtlos nahtlose Route zwischen halt Außenraumgebieten und Innenraumgebieten herstellen kann, auch über Ebenen hinweg. Und das Ganze soll natürlich auch in verschiedene oder in eigene Applikationen integrierbar sein und dann mit anderen Diensten verknüpfbar sein. Und da kommt dann am Ende so eine Schlussfolgerung raus, wo testet man das? Man möchte das natürlich nicht direkt in der Tiefgarage testen, sondern am liebsten in seinem Büroraum hier um die Ecke. Und damit haben wir dann einfach angefangen, mal unser Bürogebäude zu kartografieren und sind dann letztendlich zu der Schlussfolgerung gekommen, das kann man natürlich auch hier gut von einem TU Campus Finder. Und da kommt dann die Frage auf, was nutzt man dafür? Wir haben natürlich recherchiert, wie ich schon gesagt habe. Bevor ich jetzt zum OpenStreetMap übergehe, habe ich jetzt mal aus Wikipedia einfach mal rauskopiert, was so die Konkurrenten hier stellvertretend Google Maps, wie die so charakterisiert sind. Wenn man das sich mal durchliest, da kommt man relativ schnell dazu, dass das halt einfach nur so ein, man betrachtet das eher wie so eine Blackbox. Man kann halt Karten abrufen, man kann Karten sich anschauen, man kann auch schön danach suchen, aber sobald man an den Punkt kommt, dass man die Daten für seine Zwecke selbst einsetzen will, kommt man relativ schnell zu Beschränkungen. Im Gegensatz dazu hat man halt das OpenStreetMap-Projekt, das ist gleich der erste Satz in Wikipedia, ich zitiere es hier nochmal, ist ein freies Projekt mit dem Zweck, frei nutzbare Geodaten zu sammeln und für die Nutzung durch jedermann in einer Datenbank vorzuhalten. Also wirklich so ein typischer Open-Data-Ansatz. Jeder kann das runterladen, jeder kann damit fast alles machen, sage ich mal. Und das ist natürlich klasse. Ja. Und ja, das ist letztendlich das Fazit. Ja. Da wollen wir natürlich das OpenStreetMap nehmen und das auch nutzen für unsere Zwecke. Und ja, wie äußert sich das nochmal grafisch, um das vielleicht nochmal zu verdeutlichen? Also ich habe jetzt nochmal hier von Chemnitz so einen Screenshot von Google Maps eingefügt. Da sieht man halt, wie ich schon gesagt hatte, man kann die Karten anschauen, man hat hier so ein Suchfeld, man kann das URF, das ist alles schön. Und dann gibt es halt hier irgendwo unten in der Fußzeile Nutzungsbedingungen. Und wenn man da draufklickt und da mal ein bisschen liest und schaut, dann kommt man relativ schnell zu der Schlussfolgerung, bei der Nutzung von Google Maps ist Ihnen Folgendes untersagt. Also die Weiterverbreitung oder der Verkauf von Teilen von Google Maps, Google Earth oder das Erstellen eines neuen Produktes oder einer neuen Dienstleistung auf Basis von Google Maps und Google Earth. Natürlich auch nochmal Einschränkungen mit Nutzungsbedingungen und so weiter. Und im Gegensatz dazu, wenn man bei der OpenStreetMap.org-Seite aufruft, das ist der erste, also wenn man die zum ersten Mal aufruft, hat man erstmal hier so ein schönes Pop-Up-Window und da kriegt man eine kurze Einführung und hier steht sofort mit dem Kartografieren beginnen, beziehungsweise hier oben kann man direkt hier auf den Bearbeiten-Button klicken und sich die Daten auch exportieren. Also das verdeutlicht nochmal diesen Unterschied zwischen Google Maps und OpenStreetMap. Also hier ist wirklich jeder ausdrücklich erlaubt oder ausdrücklich eingeladen, dort mitzuwirken und da halt die Daten selbst zu erheben und zu erweitern und zu verbessern. Ja, und das hat eigentlich dazu, nochmal zum Hintergrund von OpenStreetMap, dazu geführt, dass sich da eine ganze Menge von Projekten herausgestellt haben, also sowohl Datenprojekte als auch Softwareprojekte. Es gibt eine ganze Reihe von Editoren, es gibt eine ganze Reihe von Renderern, also Software, mit der man halt diese Geodaten tatsächlich in eine grafische Repräsentation, also in eine Karte richtig überführt. Und es gibt halt auch eine ganze Riesenauswahl an Routing-Software, also wirklich eine Software, mit der man eine Route zwischen zwei Punkten berechnen lassen kann. Und ja, das führt dann letztendlich dazu, dass man dann jede Menge Beispielprojekte, jede Menge Anwendungsfälle hat. Es gibt jede Menge Wanderkarten, es gibt Radkarten, Karten für den ÖPNV, Stadtführer. Später im nächsten Vortrag gibt es dann noch so ein Wheelchair-Projekt. Ich zeige gleich nochmal Screenshots dazu. Ich will einfach nur zeigen, dass es da eine ganze Menge von Anwendungsfällen und Nutzungsmöglichkeiten gibt. Ja, hier nochmal ein Screenshot von diesem Hike-Bike-Map. Das ist halt eine schöne Karte, die zusätzlich noch Höheninformationen einblendet, um eine Reliefkarte darzustellen. Das ist sehr, sehr schön, wenn man selbst sich ein bisschen rein bewegt. Das hat man, also so eine schöne Darstellung findet man zum Beispiel auch nicht bei den anderen kommerziellen Anbietern wie Google Maps, Bing Maps oder sonstige. Ja, hier sieht man nochmal die ÖPNV-Karte. Hier ist es gleich schön eingeschrieben, welche Buslinien, welche Straßenbahnlinien gibt es hier in der jeweiligen Stadt. Man kriegt das auch schön angezeigt. Also jeder kann quasi machen, was er will damit und kann sich schöne neue Projekte und Anwendungsfälle ausdenken. Ja, Kreativität ist dort überhaupt keine Grenze gesetzt. Hier nochmal kurz die Werbung für den nächsten Vortrag im Nachbarraum in der V2. Dort gibt es einen Vortrag über die Wheelmap.org. Das hat auch nochmal hier dargestellt, also hier wieder der Campus. Und hier sieht man jetzt solche Overlays. Und wenn man da draufklickt, dann sieht man halt Zusatzinformationen darüber, wie geeignet ist jetzt irgendein Restaurant oder ein Gebäude für Rollstuhlfahrer. Also das ist auch sehr klasse. Ja, jetzt, nachdem wir uns das alles angeschaut haben, was es so im Projekt gibt, will ich jetzt eigentlich gleich mal drauf loslegen, wie kann man im OpenStreetMap eigentlich selbst Karten erstellen, beziehungsweise halt Karten erweitern und verbessern. Also wie vorhin schon dargestellt, hier gibt es diesen schönen Bearbeiten-Button. Und wenn man das mal anklickt, dann öffnet sich oder kann man auswählen, dass man den webbasierten Client nutzen kann, diesen ID. Hier ist jetzt auch wieder dieses Campus-Gelände, hier ist das neue Hörsaalgebäude, worin wir uns gerade befinden. Und hier sieht man jede Menge sogenannte POIs. Also man kann hier draufklicken, man kann diese Geometrien anklicken und dann erscheint letztendlich hier auf der linken Seite so ein Dialog, in dem die Objekteigenschaften dargestellt sind und man kann direkt damit loslegen, dort die Eigenschaften zu verändern oder halt zu aktualisieren. Und das kann jeder kann sich einen Account anlegen, jeder kann damit loslegen, wie er will. Sollte natürlich halt nicht negativ beeinflussen. Als zweiten Client, den wir zum Kartografieren nutzen kann, ist noch dieser JOSM zu erwähnen. Das ist jetzt auch nochmal ein Screenshot hier, das ist eine Desktop-Client, nochmal ein Screenshot von dieser Applikation. Hier sieht man wieder das neue Hörsaalgebäude. Ich habe es mal selektiert. Hier sieht man auch wieder die Eigenschaften. Hier gibt es diese Tags. Man kann das auch erweitern, löschen, alles, was man möchte. Und Ja, da möchte ich jetzt quasi ansetzen mit den nächsten Erklärungen. Also wie ist das Datenmodell, wie sind die Geodaten in Opus Bitmap eigentlich aufgebaut? Also man hat letztendlich Knoten und Punkte, das sind sogenannte Nodes im Englischen. Man hat Wege, Linien bzw. Flächen, die werden über Ways modelliert. Man hat Relationen bzw. Beziehungen, die bringen andere Relationen bzw. andere Ways und Nodes in Beziehung, können die einen gewissen Sinn geben, indem man die kombiniert. Und wir können diese ganzen Objekte mit Attributen und Eigenschaften versehen, das sind sogenannte Tags. Auf die Tags werde ich später nicht nochmal eingehen, ich werde dann einfach die Nodes, Ways und Relations ein bisschen erklären und ja, da sieht man dann schon, wofür man solche Tags halt einsetzen kann. Und die ganzen Sachen, wie ich schon gesagt hatte, die kann man sich exportieren, dann liegen die einfach in einem XML-Format vor und dann kann man halt seine Applikationen aufbauen und auf diesen Daten weiterverarbeiten, rendern oder nach gewissen Eigenschaften suchen. Also nochmal genau im Detail zu Nodes. Was sind Nodes? Also es ist einfach erstmal eine Koordinate in Längen- und Breitengraden und den können wir letztendlich entweder durch die zuvor genannten Tags irgendwelche Bedeutungen zumessen, also haben wir jetzt hier eine Bank oder haben wir einen Baum hier vorliegen, oder wir können die als Bestandteil von Wegen nutzen, indem wir beschreiben, indem wir eine geordnete Reihenfolge von Punkten verwenden, um halt eine Linie oder ein Polygon oder ein Rechteck, eine Fläche zu beschreiben. Ja, wie sieht das jetzt praktisch aus? Also hier ist wieder dieser Joseph. Ich habe jetzt mal hier vor dem Hörsaalgebäude gab es einen kleinen Radparkplatz direkt dran. Kann man mal dranklicken, das gibt es für diese Keys. Das sind diese Tags, die man hier wieder sieht. Man hat das ist immer so ein Key-Value-Pair, also ein Schlüssel. Da hat man Amenity, das ist halt dieser Sinn oder diese Eigenschaft, wofür wird das genutzt. Und Value hier, das ist halt Bicycle Parking. Also immer weiß man dann letztendlich, dass es hier um einen Fahrradstellplatz handelt. Und das kann man dann halt beliebig eben erweitern mit Informationen, wie sieht das zum Beispiel aus, hier steht Wall Loops, welche Capacity hat das, also wie viele Stellplätze gibt es letztendlich für diesen Radstellplatz. Und damit kann man halt diese Geo-Objekte sehr schön anreichern. Nochmal hier eine kurze Darstellung. Das ist letztendlich, wenn man sich dieses XML exportiert, kriegt man halt raus, hier hat man diese öffnenden Schlüssel, hier hat man diesen Node. Hier gibt es dann eine ganze Reihe von Zusatzinformationen. Hier sieht man, wann der zuletzt beeinflusst wurde, welche eindeutige ID das hat, welcher Mapper den zuletzt angefasst hatte, Visibility, Change that ID und natürlich hier den Breiten- und den Längengrad. Ja, und hier unten drunter sieht man nochmal die, was ich hier gerade schon gesagt hatte, diese Tags, also Tag Amenity, Bicycle Parking und hier Loops und die Capacity. Und damit hat man letztendlich schon so ein Objekt in der Karte dargestellt. Und wenn man dann, man kann sich das hier schon mal im JOSM schön anschauen, wie das so vorgerendert wird. So, jetzt zu Ways. Also Ways, ich hatte es schon angedeutet, das sind Linien bzw. Polygone. Man beschreibt das, indem man halt Knoten referenziert in einer geordneten Reihenfolge. Das heißt, wenn ich halt jetzt eine Straße beschreibe, dann muss auch die Reihenfolge der Knoten hintereinander stimmen, dass er halt die Geometrie ergibt. Und wir können das halt auch wieder anreichern mit Zusatzinformationen, also mit diesen Tags. Also hier unten sieht man jetzt wieder dieses Hörsaalgebäude selektiert. Hier sieht man halt Tag Key Building. Okay, wir wissen, dass das ein Gebäude ist. Hier gibt es halt als Value Yes. Und hier hat man noch schöne Zusatzinformationen, wie zum Beispiel, welche Fassade besitzt dieses Gebäude, welche Farbe hier, orange, wie heißt das vielleicht bei Locals der Name, das ist hier im Uni-Jargon wird es auch als Orangerie bezeichnet, deswegen hat man halt noch neben diesem Name-Tag, diesem offiziellen Namen, nochmal einen Namen für Locals eingeführt, dass man das einfach noch zusätzlich weiß. Die geordnete Referenzierung der Knoten, die ist nochmal hier dargestellt, also hier hat man als, ja, ich soll sagen mal Kind dieses Way-Text hat man hier dieses ND. ND hat halt bezeichnet einen Node und Ref, das bezeichnet halt, ich referenziere als erstes den Node mit der folgenden ID. Also jedes OSM-Objekt hat so eine ID hier und damit kann ich dann letztendlich einen Knoten referenzieren und dann mir hier diese Reihenfolge dieser Geometrie beschreiben. Jetzt komme ich zum dritten größeren Objekt, das sind die sogenannten Relations. Damit kann man letztendlich OSM-Objekte in Beziehung setzen. Also das heißt, ich habe jetzt mal als Beispiel aus dem ÖPNV eine Straßenbahnlinie. Also das heißt, das ist ein ganz typischer Fall, man hat eine Buslinie, die erstreckt sich über die gesamte Stadt. Und man möchte halt jetzt nicht nochmal einen Way, der sich durch die ganze Stadt zieht, kartografieren, sondern sagt einfach, diese Relation dieser Buslinie, die hat sozusagen referenziert dann die verschiedenen Straßen, die zu dieser Busroute gehören. Und damit kann man sich das kann man sich sozusagen einen zusätzlichen Way sparen und der Sache einfach eine Bedeutung zu messen. Also hier Relation, hier haben wir die ID und dann haben wir hier diese Members dieser Relation. Also hier referenzieren wir verschiedene Wege und ja, messen dann diesen Wegen, kann man noch eine Rolle, also eine Bedeutung zu messen. Und hier wieder diese zuvor genannten Tags, also Keys und Values. Okay, das soll jetzt erstmal zu diesen groben Grundlagen im OSM gewesen sein. Ich würde jetzt gleich mal zu dieser Innenraumkartografierung übergehen. Und ja, wenn man da mal schaut, da gibt es eigentlich jetzt schon seit 2010, 11, 12, gibt es da verschiedene Ansätze. Und da haben wir uns einfach mal angeschaut, wie kann man eigentlich sowas, ja, kann man eigentlich die bestehenden Ansätze nutzen, einfach um einfach die Indoor-Karten zu erstellen oder gibt es da irgendwelche Probleme? Ja, und da habe ich jetzt mal das so visualisiert. Hier unten hat man so einen Floorplan, also ein Gebäude hat ja die Eigenschaft, dass wir mehrere Ebenen übereinander haben. In dem bestehenden OSM hat man eigentlich nur erstmal diese ja, 2D-Betrachtung der Welt. Wir schauen also quasi aus der Vogelperspektive auf die Welt, kartografieren das und stoßen dann eigentlich beim Kartografieren von Gebäuden irgendwo an eine Grenze, dass das halt mit den damals verfügbaren Editor-Tools einfach ein bisschen schwierig ist oder man muss halt mit irgendwelchen Filtern arbeiten, was halt unschön ist. Und daher muss man irgendwo diese Ebenen in Beziehung zueinander setzen und dafür wurden auch diese Relations bei dem Indoor-OSM-Ansatz früher verwendet. Das heißt, man hat eine Relation-Building, man sagt halt, es gibt irgendwo ein Gebäude, das hat einen Namen und das besteht aus wiederum also eine Referenzierung auf verschiedene Levels, die eine Relation haben. Und diese Relation Level wiederum referenziert dann die Komponenten einer Ebene. Also das heißt, wenn wir jetzt hier uns auf der Etage diesem ersten Obergeschoss befinden, da haben wir halt diese Räume hier, wir haben irgendwelche Wände, wir haben irgendwelche Flure und wir referenzieren dann über diese Relation Level auf diese Ebenenkomponenten und damit haben wir die Zuordnung dieser Räume zu dieser Ebene erreicht und diese Ebene wiederum natürlich zum Gebäude, dass das ein Paket ist. Ja, wenn man sich das mal angeschaut hat und dann noch ein bisschen mit den Leuten spricht, dann kommt man halt relativ schnell drauf, das ist irgendwie kompliziert, das ist verschachtelt und wenn man mal schnell was kartografieren will, das ist irgendwie, ja, da kommt nicht so viel Freude auf. Also haben wir uns gesagt, gucken wir mal, vielleicht können wir irgendwo eine andere, eine einfache Repräsentation finden. Und das erreicht man eigentlich letztendlich, ja, das ist mal 2014, 15 entstanden, hatten wir halt das vereinfacht, einfach gesagt, wir wollen gar keine Relations mehr nutzen und wir hängen einfach an jedes Objekt einfach einen Tag an und sagen halt, dieses Objekt gehört halt zu dem, ja, zu der Ebene sowieso auf dieser Ebene. Und damit ist es einfach übereinander geschichtet. Wir haben zwar immer noch das Problem, dass wir im Editor irgendwelche Filter einstellen müssen, weil wir sonst halt die ganzen Objekte übereinander haben und beim Kartografieren verrückt werden. Aber dafür haben wir dann für den JOSM ein Plugin geschrieben, der uns dann über Dialoge, über die Eigenschaften des Gebäudes abfragt und uns automatisch solche Filter generiert. Ich werde dann nochmal in den nächsten Folien darauf eingehen. Okay, jetzt hier vielleicht nochmal zusätzlich ist nochmal dargestellt, was wir hier so für Tags eingeführt haben. Also wir haben immer so einen Präfix Indoor gewählt, dass das halt klar ist, dass das jetzt erstmal nur unsere persönliche Erweiterung ist. Und haben dann halt solche, das Indoor-Tag hatte ich genannt, Indoor-Area haben wir definiert. Okay, wir können irgendwie sagen, dass das Objekt, was man hier sieht, das ist eine Fläche und das hat einen gewissen Sinn. Also zum Beispiel ist es ein Raum oder ist das eine Mauer oder eine Wand? Ist das ein Treppenhaus oder was es halt ist? Ja, wir haben Indoor-Door, das definiert letztendlich irgendwo Zugänge zu den Räumlichkeiten. Wir haben Indoor-Entrance, das heißt Zugang zum Gebäude, damit wir halt in die Indoor-Umgebung kommen. Das haben wir später auch zum Routing mitgenutzt. Und gerade jetzt in Gebäuden, wo man jetzt hauptsächlich Flächen hat, haben wir zusätzlich noch für Wege, die an sich nicht sichtbar sind, das Indoor-Highway-Tag eingeführt. Und das haben wir dann in der Routing-Software verwendet, um halt begehbare Pfade im Gebäude zu annotieren. Okay, jetzt vielleicht mal noch Hinweise. Also das ist dieser Ansatz, der ist hier dargestellt unter dem Wiki-Link. Also wenn die Folien dann veröffentlicht werden, kann man da mal schauen. Aber wie sich das halt so im OSM entwickelt, es gibt immer wieder neue Ideen und neue Ansätze. Und also die aktuelle Entwicklung ist jetzt hier unter diesem Wiki-Eintrag geführt. Und wir planen halt, das, was wir bisher kartografiert haben, zu diesem neuen Ansatz zu überführen. Okay, also wie kann man jetzt mal sowas kartografieren? Da hatten wir glücklicherweise von der Univerwaltung die Raumpläne bekommen. Und wenn man sich dann also die Workflows anschaut, kann man halt in den bestehenden Editor die Raumpläne einpassen. Also man hat hier diesen Raumplan, kennt schon mal den Außenumriss des Gebäudes, versucht dann halt diesen Raumplan passend zu skalieren und zu rotieren, einzupassen, und dann kann man das letztendlich als Schablone nutzen, um diese Strukturen nachzuzeichnen. Und das wiederum ist natürlich sehr aufwendig, und dafür haben wir ein JOSM-Plugin geschrieben, das uns sozusagen unterstützt bei der Auswahl der geradezu kartografierenden Ebene, bei der Zuweisung der Level-Tags, bei der automatischen Generierung der Filter, sodass wir halt immer nur diese Elemente eines Gebäudes sehen, die sich gerade auf dem zu kartografierenden, auf der kartografierenden Ebene befinden. Wir haben Validatoren da umgesetzt, die einfach prüfen, ob das, was man kartografiert hat, mit dem Standard oder mit diesem Ansatz übereinstimmt. Man kriegt dann halt Hinweise auf Fehler. Und ja, hier habe ich mal ein paar Screenshots. Also das bettet sich dann hier in diese rechte Seite des JOSMs ein. Da kann man halt dieses Plugin anschalten. Und wenn man es anschaltet, kann man sich auswählen, wie viele Ebenen oder welche Ebenen gibt es im Gebäude. Dann wählt man das hier auf der Seite aus. Ich habe dann noch so eine Art Live-Vorführung. Da können wir uns das dann nochmal im JOSM direkt angucken. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Ja, hier nochmal, das ist dann letztendlich das Resultat von vorhin. Ich hatte schon gezeigt, dass wir das eingebettet haben, und hier sieht man so gelb dargestellt, sind halt die Knoten und die Wege, die wir dann abgezeichnet haben. Das ist relativ mühsam, aber wenn man es dann fertig hat, hat man eine tatsächlich schöne Karte. Und im JOSM, wenn man dann sein eigenes Render-Theme einbindet, kann man dann schon mal so anschauen, wie wird denn das eigentlich gerendert. Und jetzt haben wir hier tatsächlich, das ist im Erdgeschoss, sieht man mal hier diesen, ja, wir sind auch auf dieser Seite, auf dieser Westseite sieht man halt so die Seminarräume, die Zugänge, die Orte, und da hat man schon mal einen Eindruck, wie das funktioniert. Das ist aber jetzt alles noch im Editor, also das ist jetzt noch nicht irgendwo in einer Client-Applikation, wo man das halt wirklich unterwegs angucken kann. Und das bringt mich jetzt letztendlich zu diesem Campus Finder. Also was haben wir denn da eigentlich gemacht? Also wir haben erst nochmal recherchiert, was gibt's für Software einfach schon. Okay, darüber habe ich schon gesprochen. Also wir haben die Daten, wir haben den Editor, und jetzt geht es halt eigentlich darum, wie kann man das kartografieren. Und da haben wir nach einer freien Software für Android gesucht. Glücklicherweise gibt es dieses MapsForge, das ist ein Open-Source-Projekt, gibt es bei GitHub. Und ja, in den neueren Versionen unterstützt das auch Rendering auf dem Desktop, also das zeige ich dann auch nochmal. Und das haben wir eigentlich als Ausgangsbasis genutzt, um dann das Indoor-Rendering zu realisieren. Für die Routenberechnung haben wir auch nach einer freien Software gesucht. Da gibt es ein sehr schönes Projekt, auch ein Java-Projekt, das heißt Graphhopper. Das lässt auch eine schöne Routenberechnung zu. Und für die Positionierung, da stehen wir mehr oder weniger, da haben wir bisher, externe Lösungen verwendet, die man dann halt über USB an sein Android-Gerät anbindet. Und da laufen jetzt quasi erst bei uns die Arbeiten an, wie wir sinnvoll eine Indoor-Lokalisierung mit WLAN oder Bluetooth hinbekommen. Ja, also jetzt zur Kartendarstellung. Also ich habe es schon angedeutet, bei GitHub gibt es dieses MapsForge-Projekt, kann jeder klonen, wer will. Das ist in Java implementiert, hat eine Unterstützung für Android und Desktop AWT. Man kann Offline-Karten quasi rendern, das heißt, man kann sich vorher die OSM-Daten runterladen und dann in ein geeignetes Format überführen, das dann später zum Rendering eingesetzt wird. Und man kann auch das Rendering über sogenannte Render-Themes anpassen. Das heißt, die Darstellung der Karte, die muss nicht zur Compile-Zeit feststehen, sondern das kann man dann wirklich während der Laufzeit auch seine Karten schön anpassen. Ja, da war nochmal so die Erkenntnis, leider kann das MapsForge bisher nur Outdoor-Karten rendern, und das hat uns dazu gebracht, letztendlich eine Erweiterung zu schreiben, die auf dieses Schichtenmodell in diesem MapsForge zugreift und dann dort einen eigenen Indoor-Layer umzusetzen, der dann halt das Indoor-Rendering zulässt. Genau. Da habe ich jetzt einfach mal ein paar Screenshots mitgebracht. Also nochmal hier, was kann am Ende? Wir haben eine nahtlose Outdoor-Indoor-Kartendarstellung, Offline-Karten. Ja, wenn im Sichtfeld, das heißt das, was man gerade sieht an Karten, sich Indoor-Daten befinden, dann wird basierend auf den Gebäudedaten, also werden die Gebäudedaten analysiert und dann dynamisch im Ebenenselektor generiert und angezeigt. Wir können jetzt, das ist der Unterschied zu dem MapsForge, also MapsForge hat ein OSMA-Render abgeleitetes Render-Theme. Wir hatten halt vom JOSM das Map-CSS uns angeschaut und dafür letztendlich ein Render-Theme erstellt und dann auch die ganze Software zur Verarbeitung. Und können, das ist der Vorteil, wenn man das Map-CSS nutzt, dann kann man sozusagen sein eigenes Kartenstyling im JOSM schon mal, ich sag mal, ausprobieren, angucken, wie die Karten dargestellt werden. Und dann kann man das Map-CSS-File einfach schön bei uns mit einbinden und dann werden die Karten so wie im JOSM dargestellt. Also kann man das immer schön nachvollziehen. Genau, und jetzt gibt es gerade Builds für Android und Desktop. Genau. Ja, hier ist jetzt mal dieser Desktop-Client, das ist hier so ein JavaFX-Oberfläche und da haben wir halt dieses AWT von MapsForge eingebettet. Man sieht halt hier nochmal schön dieses neue Häusergebäude und das Bürogebäude. Und unten drunter gibt es halt jetzt hier diese Android-Applikation. Da haben wir zusätzlich noch so eine Pop-Up-Struktur. Also das heißt, man kann sich anschauen, welche Kartenelemente man angeklickt hat und dann werden halt irgendwelche Pop-Ups generiert und kann sich halt Zusatzinformationen einbinden und Dienste einbinden. Ja, jetzt nochmal hier, das ist nochmal so ein bisschen Werbung für das vorherige Forschungsprojekt. Da hat man jetzt endlich hier dieses Routing im Gebäude, also im Inneren des Gebäudes. Hier hat man nochmal einen Screenshot, hier sieht man alle Parkplätze hier grün, ganz klein, sehen die hinteren wahrscheinlich nicht. Sind die Ladestationen eingezeichnet, exemplarisch. Und ja, da hatte man das schön hinbekommen, dass man halt blau dargestellt ist, die Route, die man ausgewählt hat oder die man sich berechnen lassen hatte. Und hier nochmal die Einbettung, also das ist im Chemnitzer Zentrum und da liegt letztendlich hier -1, also der erste Untergeschoss selektiert vor und da könnte man dann halt tatsächlich eine Routenführung von außen über die Zufahrt bis in die letzte Ebene oder in das erste Untergeschoss hineinbringen. So, ja, Routing, ich hatte es auch schon gesagt, wir haben das Graphhopper-Projekt genutzt, gibt es auch bei GitHub, kann man sich runterladen und anpassen. Das nimmt auch eine Erstellung von Routeninformationen, also berechnet einen Routen basierend auf OSM-Daten. Das ist sehr gut. Da hat man einfach die Idee, dass man natürlich einfach sagt, okay, wir haben die Indoor-Daten erhoben und kartografiert. Jetzt werfen wir das einfach mal rein und lassen uns unsere Indoor-Graphen oder unsere Routing-Graphen berechnen. So einfach war es leider nicht. Da gibt es auch einen schönen Issue bei GraphHopper. Also Indoor-Routing ist einfach noch nicht umgesetzt. Da gibt es folgendes Problem, dass man immer in GraphHopper wird die Welt eigentlich auch als Ebene, als eine einzige Ebene betrachtet. Und wenn man jetzt einen Punkt selektiert oder einen Punkt auf der Karte auswählt, wird einfach der nächste Punkt gesucht. Das heißt, wenn man jetzt ein Gebäude hat oder eine Innenraumstruktur, wo mehrere Ebenen übereinander sind, wird einfach der nächstgelegene Punkt ohne die Höheninformation berücksichtigt oder ohne die Ebeneninformation. Und wenn man Pech hat, dann bleibt man halt einfach nur in der untersten Ebene. Und was wir da einfach gemacht haben, ist einfach, wir haben ein bisschen in diese Graphberechnung eingegriffen und haben uns die Ebeneninformationen und die IDs vorgehalten. Und wenn wir dann irgendwelche Routingpunkte selektiert haben, haben wir dann einfach diese Routingknoten uns selbst rausgesucht, wieder nachgeschaut, auf welcher Ebene die waren. Den berechneten Graphen haben wir dann quasi rausgefunden, welche Teile des Graphens, also welcher Teil unserer Route befindet sich auf welcher Ebene, haben das dann in diese Teilrouten zerlegt und dann eben nur diese Teile der Route oder der Route angezeigt bzw. gerendert, die sich halt auf der aktuellen Ebene befinden. Genau. Jetzt nochmal ganz, ganz kurz was zur Positionierung. Also bisher immer extern. Hier sieht man es nochmal, das ist nochmal das Bild vom Eingang. Wir haben hier eine USB-Schnittstelle und da war halt dieses Positionierungssystem des Partners angebunden. Der hatte halt Ankerknoten im Gebäude verteilt. Die Firma ist auch hier auf den Linux-Tagen anwesend, ist unten im Erdgeschoss, das ist der Ageon GmbH. Wer sich für die Technologie interessiert, kann da unten mal nachfragen. Und ja, wir haben dann einfach halt diese Indoor-Position verwendet und direkt auf die Karte drauf gerendert. Aber das ist natürlich bei einem Campus-Finder, wenn der tatsächlich mal so ausgerollt werden sollte, keine Option. Das heißt, wir müssen irgendwie auf die Sensorik, die im Telefon oder im Tablet integriert ist, zurückgreifen. Und ja, was hat man da? Ja, kennt jeder Wi-Fi, Bluetooth, also Bluetooth-Beacons, Inertialsensorik. Am liebsten ist einem natürlich diese Wi-Fi-Positionierung ganz einfach, weil die Access-Points schon im Gebäude ausgerollt sind. Und da hat man quasi ohne große weitere Kosten, Infrastrukturkosten, kann man zumindest eine Grobpositionierung vornehmen. Woran wir daran gerade arbeiten, ist halt das Problem, dass halt die bestehenden Systeme, die berücksichtigen letztendlich auch nur wieder die Welt als Ebene, also in Latitude und Longitude, also in Breiten- und Längengraden. Und wir haben keine Ebeneninformationen. Das heißt, wir, selbst wenn wir innerhalb des Gebäudes eine Position bekommen, dann wissen wir immer noch nicht, befinden wir uns halt auf der oder auf jener Ebene. Und was wir da derzeit oder wo Studenten auch von uns zur Zeit dran arbeiten, ist letztendlich an der Erweiterung von diesen Mozilla Location Services. Ja, aber da stehen wir noch ganz am Anfang, also da kann ich noch nicht viel dazu sagen. Okay, also da vielleicht nochmal eine kurze Zusammenfassung. Ich habe ja schon eine ganze Menge erzählt, was eigentlich jetzt nochmal noch offen ist. Also was wir, woran wir gerade sind, ist halt unser aktuelles Tagging-Schema an die aktuellen Entwicklungen im OSM anzupassen. Also wir übernehmen letztendlich dieses Simple Indoor-Tagging-Schema, müssen halt letztendlich, also im Rendering macht es gar keine Probleme, weil wir letztendlich das einfach über das Map-CSS, also wir müssen das Map-CSS einfach anpassen und die Kartendaten anpassen. Aber wo wir halt vielleicht ein bisschen mehr Arbeit reinstecken müssen, ist in diese JOSIM-Erweiterung, dass die halt ja, dann dieses neue Tagging-Schema schön unterstützt, aber es soll da eigentlich auch nicht so viel sein. Und ja, für einen richtigen Campus-Finder will man natürlich dann auch irgendwie Stundenplan und ja, Lehrveranstaltungspläne haben, und das müssen wir dann halt auch in den Raum-Pop-Architektur mit einbetten, sodass das dann halt klar einen gewissen Sinn hat. Ja, und halt Umsetzung des campusweiten Positionierungssystems, so wie ich es schon gesagt hatte, halt basierend auf Wi-Fi. Und natürlich kann man, wenn man sich mit Rendering und Karten beschäftigt, kann man sich im Tausendsten verlieren. Und ja, deswegen nochmal dieses und vieles mehr. Ich bin jetzt schon bei den letzten Folien. Ich habe jetzt nochmal zusätzlich, also wer, ich habe es leider nicht geschafft, ich wollte eigentlich für Linux-Tage hier nochmal eine kleine App zusammenbauen. Habe es leider nicht geschafft. Ich werde trotzdem mal sehen, vielleicht kann ich in den nächsten Tagen, zumindest für die, die in Chemnitz sind, halt unter meinem hier Webspace nochmal die aktuelle Version der Applikation veröffentlichen. Ansonsten im Play Store habe ich noch eine sehr, sehr alte Version, die ist noch von diesem alten Forschungsprojekt. Aber da werde ich demnächst auch mal wieder eine neue Version ja, reinbringen. Gut, ich zeige jetzt nochmal ganz kurz, ich nehme jetzt die Folien weg und zeige nochmal kurz, wie diese Desktop-Applikation. Ach, da ist es schon. Genau. Also hier sieht man mal so die Desktop-Applikationen. Also ja, hier Campus hatte mal angedeutet, was passiert, wenn man sich außerhalb des Blickfeldes bewegt. Okay, irgendwann werden halt diese Gebäude eingeblendet und man kann halt auch mal einzoomen und mal schauen. Also wir sind jetzt gerade hier im ersten Obergeschoss. Und ja, in diesem Gebäude hier sieht man die Zugänge, hier wird das alles schön gerendert. Ja, also wenn ich so ein bisschen an dem Rendering-Stack arbeite, dann baue ich mir das immer erstmal als Desktop. Das ist irgendwie schöner zu debuggen. Ansonsten halt für Android, habe ich schon mal so einen Emulator hier, Android-Emulator mitbekommen. Hier sieht man halt auch wieder, dass das halt letztendlich genauso gerendert wird wie auf dem Desktop-Client. Und hier, ach, jetzt habe ich den Fehler gemacht. Ja, hier oben auch wieder die Tiefgarage, die hatte ich ja vorhin mal mit dargestellt. Also irgendwie der Emulator, der hat mir gestern schon Ärger bereitet. Ich weiß nicht, irgendwie fängt da die Events komisch ab. Ja, ich kann es auch dann vielleicht nochmal, wer sich dafür interessiert, halt nochmal persönlich zeigen. Auf jeden Fall. Auf dem Handy geht es ordentlich, im Emulator habe ich meine Probleme. Okay, ja, das soll es eigentlich von meiner Seite erstmal gewesen sein. Und ja, wenn es Fragen gibt, ach so, das ist noch mal eine Bitte von dem OSM-Stand unten, also unten im Erdgeschoss ist der OSM-Stand. Wir wollen heute noch mal, heute Nachmittag, noch mal eine kleine Mapping-Runde drehen beim Smart Campus. Da gibt es noch Features, die fehlen, und wer Lust hat und mit mal eine Runde mappen gehen will oder auch Zugang zum OSM-Projekt finden möchte, ja, der kann sich unten einfach mal melden und mal live mit der Hand anpacken. Okay. Ja, ansonsten nochmal Werbung. Um 1 ist nebenan hier in diesem V2 dieser Wheelmap.org Vortrag. Okay.
Ja, gibt's Fragen? Wie sieht denn das aus mit Schrägen, die jetzt zum Beispiel von der ersten in die vierte Etage gehen?
Also wie man es derzeit, also wir haben es im Mapping abgefangen. Das heißt, bei Schrägen sagen wir einfach, dass halt die erste Hälfte der Schräge, die wird in der ersten Ebene halt kartografiert und die zweite Schräge halt in der nächstfolgenden. Und ja, Ja, das muss man halt im Rendering dann einfach richtig abfangen. Aber das meinte ich vorhin bei diesen offenen Arbeiten mit und vieles mehr. Also man kann sich tatsächlich beim Rendering im Detail verlieren. Und auch da muss noch Arbeit reingesteckt werden. Das Routing? Ja, das war vorhin, ich hatte es auch in diesem, ich weiß nicht, ob ich es nochmal zeigen soll, in diesem Tagging-Schema gezeigt. Also dort würden wir einfach diesen Indoor-Highway über die Grenze hinweglegen und dann sind letztendlich dieses ganze Routing, diese Erstellung des Routing-Graphen basiert darauf, dass man halt irgendwo durchgängige Pfade hat. Und das muss man darüber sicherstellen. So einfach ist es.
Wann wirst du dein Datenset hochladen?
Wenn ich es an dieses simple Indoor-Schema angepasst habe, weil dann, also man kann sich gerade mal, also bei dem aktuellen Schema, das ist quasi jetzt veraltet und also ich kann das hochladen, aber das ist meines Erachtens reichlich sinnlos und ich würde es einfach erstmal die Daten in das neue Schema übertragen und dann lade ich es hoch.
Bei der Indoor-Positionierung hattest du ja auch Wi-Fi aufgelistet. Was ist da der Ansatz? Also muss ich da tatsächlich das ganze Gebäude ausmessen und quasi die Signalstärken kennen an jedem Punkt im Raum oder kann ich das irgendwie über ein Modell abbilden, dass ich meinetwegen weiß, was ist die Beschaffenheit der Wände, wo sind die Access Points, wie stark strahlen die und dann kann ich es ausrechnen oder muss ich tatsächlich empirisch erfassen?
Also ich beschreibe mal, wie das bei Mozilla derzeit im Ausraumbereich gemacht wird. Also da wird es tatsächlich empirisch gemacht. Das heißt, man in dieser, ich sag mal, Trainings- oder Datenerhebungsphase lässt man das GPS laufen. Man hat letztendlich seine bekannte GPS-Position und lockt dann alle, also Mobilfunkmastdaten, Wi-Fi-Daten, die man hat, lockt man mit und sendet dann als ein Package an Mozilla. Und wenn man dann die Positionierung vornimmt, dann hat man halt kein GPS, nimmt man an. Man hat nur die Messwerte und man sendet einen Location-Request an Mozilla, in dem man dann halt diese ganzen Messdaten zum Server sendet und als Reply bekommt man letztendlich einfach eine Position. Und nach dem Motto nach diesem Verfahren würden wir das vorerst auch machen, weil Modellierung, also kann ich dazu einfach nicht sagen, wie komplex das ist. Das riecht schon nach hoher Komplexität.
Ja, noch eine kurze Anmerkung dazu. Ich habe mich auch ein bisschen damit beschäftigt und es gibt noch zwei andere lustige Methoden für Innenraum-Positionierung. Mhm. Und zwar in den USA haben die jetzt ein Gesetz verabschiedet, dass man halt beim Notruf auch indoor geordnet werden muss. Mhm. Und deswegen haben die jetzt in einem, glaube ich, Abstand von 1 Kilometer zusätzliche Funkantennen aufgebaut. Also da ist es halt einfacher. Und es gibt noch eine sehr Beta-Variante, das mit einem Router mit zwei verschiedenen Frequenzen über die Laufzeit zu machen. Mhm. Also da gibt es irgendwie so ein sehr progressives Projekt und wenn man halt einen 2,4 und 5 GHz Router hat, kann man damit auch über die Laufzeit den Abstand zu dem Router irgendwie hinbekommen. Aber es ist
also ich hatte das nur mal ansatzweise in Artikeln gelesen, also in den künftigen Wi-Fi-Standards wird eine Laufzeitmessung mit eingebettet. Und darüber, also das ist Zukunftsmusik und das wird ein großes Problem wird sozusagen lösen, indem man dann einfach die Laufzeitmessung über die Hardware-Schnittstelle, die Treiber bekommt.
Ja, Anmerkung noch dazu, also rein signalstärkenbasiertes Abstandsmessen funktioniert, insbesondere in Innenräumen mit Reflexionen praktisch gar nicht, weil ich lokale Auslöschung habe, das geht völlig schief.
Also es geht bis zu einem gewissen Maße, aber man muss mit sehr hohen Unsicherheiten leben.
Ja, dann.
Ja, vielleicht kann man noch mal ein Beispiel von der Straßennation zeigen und dort gibt es ja gewisse Probleme wegen die Treppen gehen nicht über alle Etagen, die Raumaufteilung ist sehr unterschiedlich und ist noch nicht kartografiert.
Also was wir kartografiert haben, also jetzt in der Version, was man gesehen hat, ist halt so ein Hörsergebäude und dieser Weinholdbau. Und wir haben jetzt hier entlang der Reichenhainer Straße den A- bis D-Bau kartografiert und halt noch so ein Garagengebäude. Haben wir noch nicht.
Ja, dann vielen Dank nochmal.
Ja, bitte.